Einen schönen guten Tag, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Herzlich willkommen zu Sky 90, die Fußballdebatte. Herzlichen Glückwunsch. Der FC Schalke 04 ist ein Jahr nach dem bitteren Abstieg zurück in der Fußball-Bundesliga. Durch ein dramatisches 3:2 gegen den FC St. Pauli schafften die Königsblauen den direkten Wiederaufstieg. Schalke lebt wieder, jubelte Sportdirektor Ruven Schröder, und der Rest war pure Ekstase. Und überhaupt hat diese Woche gezeigt, welche emotionale Wucht der Fußball in seinen besten Momenten entfalten kann. Frankfurt, Madrid, Schalke. Es waren auch Siege für die Romantiker des Fußballs. Im Abstiegskampf ist die Gemütslage naturgemäß nicht ganz so euphorisch. Das sind unsere Themen. Hoffen und bangen, das gilt weiterhin für Hertha BSC. Die Lage spitzt sich nochmal zu für Felix Magath und sein Team. 1:2 gegen Mainz. Der VfB Stuttgart kann noch rankommen. Das Rätsel um Rose. Plant der BVB weiter mit ihm? Ich gehe davon aus, dass er bleibt, sagte Sportdirektor Sebastian Kehl gestern. Eine Aussage, die zumindest Spielraum für Interpretationen lässt, und die Ibiza-Bayern. So geht Teambuilding 3:0, sagen die einen. Trainer Julian Nagelsmann gehört offensichtlich zu den anderen, denn er sah den Ausflug ans Mittelmeer dem Vernehmen nach deutlich kritischer. Und klar ist, wenn die Bayern heute gegen den VfB Stuttgart patzen sollten, dann würde dieses Thema nochmal auf Wiedervorlage kommen. Nebenbei bemerkt, nicht mal das Wetter soll schön gewesen sein. Den Bayern gelingt nicht alles in diesen Tagen. Das wird uns beschäftigen mit unserer Runde und in unserer Runde, die ich Ihnen jetzt vorstellen darf. Unser Sky-Experte Didier Hamann hat schon in der vergangenen Woche gesagt, der BVB muss sich die Frage stellen, ob Rose der richtige Trainer ist. Darüber wollen wir uns natürlich unterhalten. Herzlich willkommen, Didi. Herzlich willkommen, Claudia Neumann. Die Kollegin des ZDF hat gestern pure kölsche Euphorie erlebt. Sozusagen die schönste Kölner Niederlage seit langem, denn der erste FC Köln kehrt zurück ins europäische Geschäft. Und der Mann, der das zumindest indirekt möglich gemacht hat, indem er den Kölnern in der vergangenen Saison die Klasse rettete, ist auch bei uns. Friedhelm Funkel, herzlich willkommen, hat viele unvergessliche Momente erlebt im Fußball. Das Wunder von der Grotenburg und auch mal Real Madrid nach 1:3. 5:0 geschlagen in den 80er Jahren. Was heißt Friedhelm Remontada auf Pfälzisch?
Aufholjagd.
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 Ich dachte sowas wie der Betze brennt oder so. Ibiza, ein Wort dazu. Julian Nagelsmann fand es offensichtlich nicht so gut. Sie sind jemand, der die Balearen durchaus mag. Jo. Wären Sie mitgefahren?
Ja, ich wäre wahrscheinlich mitgefahren. Ja.
Ehrlich?
Das war eine Situation. Ja. Klar, die Niederlage der Bayern in Mainz war nicht schön. Sie haben auch nicht gut gespielt, das muss man sagen. Aber das war ja nicht das erste Mal in dieser Saison. Sie haben einige Male schon richtig schlecht gespielt, was man gar nicht gewohnt ist von den Bayern. Aber da, deswegen die Reise jetzt absagen, die 2 Tage Ibiza, das hätte ich auch nicht für gut gefunden. Die Spieler sind dort auch, haben ein bisschen gefeiert, die Meisterschaft vielleicht ein bisschen gefeiert. Und das hat auch keine Auswirkungen auf das Spiel heute gegen den VfB Stuttgart.
Sprechen wir noch drüber. Sie hätten einen Reiseleiter gegeben.
Ich hätte einen Reiseleiter gemacht, ja.
Sehr gut. Ist Schalke wieder da, wo es hingehört?
Ja. Ja. Ganz, ganz eindeutig, ja.
Ja, also ich denke, das sieht unsere Runde auch so. Und jetzt haben wir die Möglichkeit nachzufragen auf Schalke. Denn Sportdirektor, der gestern nach eigener Aussage noch in Schockstarre war, Ruven Schröder, den ich ganz herzlich begrüße und dem ich auch noch einmal unsere Glückwünsche sozusagen überbringe. Schönen guten Morgen, Ruven.
Ja, guten Morgen in die Runde. Dankeschön.
Ja, Sie sind ja ein Mann, den ich eigentlich nur mit mindestens 2 Handys kenne. Wie haben Sie denn dann gestern das Bierglas gehalten?
Hey, tatsächlich habe ich die beiden Handys zur Seite gelegt, weil da kamen viele Glückwünsche, was einem natürlich freut. Ich meine, im Endeffekt ist es ein unvergesslicher Abend, so wie er war. Aber gestern hat das Handy wirklich mal an die Seite gelegt, weil im Endeffekt war es so klar, dass wir alle zusammen feiern wollten und das einfach aufsaugen wollten. Das war einfach ein unglaublicher Moment.
Ja, ich könnte jetzt etwas flapsig fragen, haben Sie noch Erinnerungen an die Feier und wenn ja, welche?
Nee, ich habe einfach diese Gemeinschaft. Ich glaube, das war nicht gut geplant. Wir haben es halt wirklich dann auch einfach mal krachen lassen. Ich glaube, wenn man jetzt auch die Bilder jetzt sieht, was da wirklich von den Menschen abgefallen ist. Einfach ein unvergessliches Jahr. Wir haben da irgendwas geschafft, was ja wahrscheinlich die wenigsten uns zugetraut haben. Und wir haben wirklich den Traum, den haben wir uns vorgenommen, auch intern immer wieder benannt, wir haben Großes schaffen, aber nur in der Gemeinschaft. Und wenn man sieht, die Geschäfte, die wir mitgefeiert hat, wie viele einzelne Fans dann aufgesogen hat, wie das Publikum abgegangen ist, dann musste es, glaube ich, auch gestern mit dem Spielverlauf viele Punkte gemacht. 0-2, 3-2, das ist ein Spielfilm, eine Wünsche dir, da kommst du von. Und ich habe so viele glückliche Gesichter gestern gesehen und das ist für mich einfach das Allerschönste, dass wir stolz, ja, dass das Verein zurückgekehrt ist und dann alle ganz, ganz toll gemacht.
Claudia, wie gut tut das der Bundesliga, dass ein solch großer Club mit dieser Wucht wieder da ist?
Ja, das ist natürlich sehr gut für die Bundesliga, gar keine Frage. Wir freuen uns jetzt alle schon wieder aufs Derby gegen Dortmund. Und wenn man jetzt so die Bilder sieht auf Schalke, das ist gerade ein Jahr her, als die Fans, glaube ich, auf dem Tiefpunkt der Entfremdung mit der eigenen Mannschaft standen, protestiert haben. Da muss auf Schalke in dieser Saison einiges gut gelaufen sein. Und sportlich war es ja ein bisschen holprig. Also von daher, ich würde mal sagen, dass die Führungscrew da einen richtig guten Job gemacht hat. Und das schließt natürlich Rufen Schröder mit ein.
War der Trainerwechsel am Ende zu Mike Büskens, Didi, entscheidend?
Ja, also als er übernommen hat, waren sie 6 Punkte in dem Relegationsplatz. Also es wäre jetzt, glaube ich, falsch zu sagen, er hat mit der ganzen Sache nichts zu tun. Und Büskens hat den Verein wieder nach vorne gebracht, hat es geschafft, über die Emotion, über seinen Stallgeruch, den er hat, den Jungs das zu vermitteln, was Schalke bedeutet. Und ich habe jetzt gestern oder vorgestern nochmal eine Tabelle von letzter Saison gesehen. Die sind ja nicht abgestiegen, die sind ja abgeschmiert. Die hatten ja, glaube ich, keine 20 Punkte. Das darf man ja auch nicht vergessen. Und deswegen, was Ruben gemacht hat, mit dem Durchlauf, den sie hatten, 14, 15 Spieler verloren, genauso viele wieder geholt. Jetzt einen Spieltag vor Schluss den Aufstieg klar zu machen, ist ein Kraftakt. Und ja, das haben sie sich verdient.
Ja, wir schauen nochmal auf die Bilder von gestern. Es war eine packende Partie, die Sven Schröder jetzt nochmal ganz kurz zusammenfasst.
Sie sind zurück. Schalke 04 ist wieder in der Fußball-Bundesliga. Was für ein wahnsinniges Spiel gegen den FC St. Pauli. Die Gäste aus Hamburg gingen in Führung. 9. Minute. Matanovic, der 19-Jährige. Und damit nicht genug. 8 Minuten später Fehler Freisel, Irvine und wieder Matanovic. Seine ersten beiden Saisontore. St. Pauli führte 2-0 zur Pause. Aber dann 11 Meter. Anterode verschuldet und von Terode verwandelt. Sekunden nach Wiederbeginn. Schalke wieder da. 1-2. Und sie legt nach. Terode. 71. Minute. Der Ausgleich. Ein Tor fehlte noch zum Aufstieg. Und dann in der 78. Minute. Salazar. Der Treffer. Zum Wahnsinn! Schalke wieder in der Bundesliga.
UEFA Cup war Geschichte, aber ich glaube, das, was wir heute erreicht haben, war so wichtig. Überleg mal, was hier in den letzten 2 Jahren los war. Gewinnst keine Ahnung, 30 Spiele nicht, steigst sang- und klanglos ab, hast keine Mannschaft. Und dann entwickelt sich da so ein Haufen, wo jeder bereit ist, für den anderen zu laufen, Gas zu geben. Und da muss ich sagen, die Jungs haben verdient. Und wenn ich einen Hut auf hätte, würde ich den jetzt ziehen.
Er wirkt ja noch, Friedhelm, ganz überwältigt. Ich kenne Mike Büskens auch lange. Welchen Eindruck hatten Sie jetzt?
Ja, das ist eine Riesenlast von Mike, von allen Verantwortlichen wahrscheinlich abgefallen. Also das muss man einfach sagen, nach der katastrophalen letzten Saison ist der FC Schalke 04 gerade in den letzten Wochen nach dem Trainerwechsel besser in die Spur gekommen. Ich glaube, ganz wichtig war der Systemwechsel, ja, dass sie von Dreier- auf Viererkette umgestellt haben. Also das ist aus Trainersicht, aus meiner Sicht, ganz entscheidend gewesen. Das hat der Mannschaft sehr, sehr gut getan. Und sie haben seitdem ja, glaube ich, nur 1 oder 2 Spiele verloren. Den Rest haben sie gewonnen. Und was dort geleistet worden ist in dem abgelaufenen Jahr an Neuverpflichtungen, die geholt worden sind, was Rufen dort, Peter Knebel darf man mit Sicherheit auch nicht vergessen, den Vorstandsvorsitzenden, der ja auch eine gute Arbeit gemacht hat, das gesamte Trainerteam, dass er jetzt vor ein paar Wochen nochmal verstärkt worden ist durch Peter Herrmann, der mit seiner Erfahrung ja auch sehr, sehr viel noch eingebracht hat. Also das ist schon erstaunlich, dass die Schalker das noch so hingekriegt erreicht haben. Es freut mich natürlich auch, wir haben es ja in der Runde schon gesagt, Schalke gehört in die erste Fußball-Bundesliga. Und jetzt kommt wieder Rufen, viel, viel Arbeit auf dich zu.
Da sprechen wir gleich drüber. Rufen Schröder, hatten Sie zwischendurch in der Phase auch rund um den Trainerwechsel mal Sorge, dass es nicht klappen könnte?
Ja, also ich glaube, in dieser zweiten Liga nach diesem letzten Jahr wieder neuen Verpflichtungen, die wir auch hatten, oder den generellen Umbau, was man vollkommen klar, dass man da auch nicht zu 100% planen kann. Aber der Glaube war halt immer bis zum Schluss auch da, weil wir einfach so eine innere Kraft auch hatten. Wir waren überzeugt, auch von der Qualität auch des Kaders und jedes Einzelnen. Ich glaube einfach, dass das, dieser Glaube einfach, also der hat uns wirklich so getragen und auch nach innen. Wir haben auch geschafft, auch im Umfeld eine gewisse Ruhe zu erzeugen, alle auch mitzunehmen auf unserem Weg. Und ich glaube, das ist so, wir waren immer transparent. Wir haben gesagt, wir haben uns nichts vorgemacht. Wir haben gesagt, wenn die Spiele nicht gut waren, dann waren wir auch nicht gut. Und wenn die gut waren, kann man es auch benennen. Ich glaube, diese Transparenz hat uns gut getan, uns nichts vorzumachen und vor allen Dingen auch immer so eine Sachlichkeit zu behalten. Bei aller Emotionen, weil das Umfeld Schalke ist emotional. Das hat man gestern wieder gesehen. Aber wir haben versucht, immer das Glas halt voll zu bekommen. Und von daher war es so wichtig, glaube ich, dass der Glaube da war. Natürlich brauchst du Schlüsselmomente. Ich glaube, wir hatten das eine oder andere Spiel, was auf der Kippe stand, was wir dann auch dann gewonnen haben. Und das stärkt den Glauben natürlich. Also man kann im Endeffekt sagen, ja, der Glaube war da. Wir haben es gezogen, Gott sei Dank.
Gut, jetzt gab es diesen Platzsturm. Also die Bilder grundsätzlich ist natürlich toll und die Freude von Schalke ist verständlich. Du warst gestern in Köln, da war das auch so. Es gab dem Vernehmen nach den einen oder anderen Verletzten, wenn wir bei Rufen gleich noch nachfragen. Aber wie wirkt das auf dich?
Ja, man hat natürlich selbst als Fußballfan irgendwie ein ambivalentes Verhältnis dazu. Auf der einen Seite kann man die Gefahren nicht ausschließen und es ist verboten. Es wird von den Stadionsprechern mehrfach durchgegeben. Aber dann natürlich sensibel zu reagieren, wenn man merkt, dass man das nicht mehr aufhalten kann, das ist ganz wichtig. Also wenn in Köln gestern nicht die Stadiontore geöffnet worden wären, dann möchte ich nicht wissen, was da hätte passieren können. Und dass sich Fans natürlich so emotionalisieren, wir haben gerade schon Frankfurt angesprochen, die ganze Woche über und da auch durchaus einen Konkurrenzkampf wahrscheinlich untereinander führen, das ist nachvollziehbar. Schwierige Thematik, wie ich finde.
Ja, ich glaube, du sagst, es ist unheimlich schwierig. Wir hatten ja dieses Desaster mit den Liverpool-Fans in Hillsborough 1989, wo viele Menschen ums Leben kamen. Und wenn du natürlich das dann öffentlich machst und so sagst, wir machen kontrolliert, dass du auf den Platz gehen kannst, dann wird das Schule machen. Dann werden die Nächsten sagen, ja, warum können wir das nicht machen nach dem letzten Saisonspiel? Deswegen ist das eine heikle Sache. Muss man jetzt schauen, ob was passiert ist, was passiert ist. Aber grundsätzlich, wenn sowas Unkontrolliertes passiert, weil natürlich auch eine große Gefahr für die Spieler besteht, weil da Hunderte von Fans auf die Spieler einstürzen. Deswegen muss man sich damit sicher Gedanken machen, wie man das in Zukunft lösen kann.
Na, wie sehen Sie das, Rufen?
Also im Endeffekt kann man sich gar nicht vorstellen, was im Vorfeld so eines Spiels und da eben ein schwerer schmaler Grat. Die sportliche Leitung hier möchte am besten gar nichts, wenn irgendwelche Feierlichkeiten im Vorfeld hören. Wenn das Spiel gestern verloren hätte, das hättest du nicht zu feiern gehabt und hättest du es vertagt. Und trotzdem sind so viele Sitzungen. Der Verein hat versucht, alles Mögliche im Vorfeld so zu klären, um gewisse Dinge dann auch zu bilden. Und genau, was eben auch in der Runde gesagt worden ist. Das sind ja Momente von Minuten, wo man mal dann die Emotion überschnappt und muss versuchen, dass alles reibungslos abläuft. Und das ist wirklich ein spitzender Kompliment auch von Peter Knebel und seinem Team. Die ganze Woche dann im Vorfeld versucht, die Dinge zu planen, zu sehen, was könnte passieren, damit die Zuschauer wirklich heilen und auch von der, wie der Didi es gesagt hat, auch für die Spieler ist es ja auch, das kann man sich gar nicht vorstellen, auf einmal irgendwie 150 Leute auf dem zustürmen und man, die wollen ja nur gut, aber ich meine, im Endeffekt, das Verhältnis ist ganz schön, ja, irgendwo dann wild auch auf dem Feld und nicht kontrollierbar, also von daher, ja, ist es ein ganz, ganz schmaler Grad.
Die Rede ist von einigen Verletzten, was können Sie uns dazu sagen?
Habe ich auch nur gehört, wir sind natürlich gerade in der Aufarbeitung, wie gesagt, ich kann dazu nichts weiteres sagen, ich habe es auch gehört, wie gesagt, aber kann da keine fachliche Antwort geben.
Ja, gut, aber wie gesagt, die Freude grundsätzlich natürlich absolut verständlich und die Schalker-Fans und alle, die es mit Schalke halten, generell haben total gelitten im letzten Jahr und sind total glücklich, dass Schalke wieder zurück ist. Rufen, jetzt stellt sich natürlich die Frage, mit welchem Trainer gehen Sie in die neue Saison? Es gab jetzt eben kurzzeitig, vor der Sendung habe ich das mal mitbekommen, Spekulationen darüber, dass Mike Büskens als Cheftrainer sogar weitermachen würde. Wie ist der Stand?
ja, das habe ich jetzt auch, ich habe so auch mitbekommen, habe ich ein bisschen gewundert, weil ich glaube, ich von Anfang an, glaube ich, nie fällt, dass er klar hat. Und erstmal haben wir super froh und Kompliment an Bojo, dass er das wirklich übernommen hat. Und es war von Anfang an klar, dass der Bojo ein Interimstrainer ist, der uns zu unserem Traum jetzt geführt hat. Vollkommen klar, dass der Bojo im Trainerteam bleibt, auf der Bank auch sitzen wird, aber nicht als Traumaufwand, der wirklich der Cheftrainer. Das war von Anfang an klar, war auch eine große Bitte, das auch klarzustellen. Und es war auch klar, deswegen werden wir einen neuen Trainer in die Saison gehen und ja, kann gehen wir besser.
Gibt es denn schon einen heißen Kandidaten, der es dann wird? Sagen Sie nicht, ich gehe davon aus.
Wenn wir jetzt keinen heißen Kandidaten hätten, dann wäre es, glaube ich, schlecht von der Planung her. Aber wir werden uns da wirklich auch Zeit nehmen, in aller Ruhe die Dinge dann auch wieder besprechen, denn man hat es gemerkt, Schalke funktioniert als Team, Schalke funktioniert einfach als Einheit, der Trainer muss passen auf Schalke und von da aus werden wir eine sehr, sehr gute Lösung produzieren.
Ja. Ich habe mir sagen lassen, dass Dimitrios Gramotzes, der Vorgänger von Mike Büskens, durch den Aufstieg oder dass sich dessen Vertrag durch den Aufstieg verlängert haben soll. Stimmt das?
Jawohl.
Heißt was für Schalke?
Dass er Dibi noch ein Jahr Vertrag hat. Also von daher, auch da nochmal, Ron Dibi nochmal auf den Tag. Er ist auch ein Teil des Aufstiegs, ganz, ganz klar. Darf man nicht vergessen, auch mit seinem Trainerteam gesagt, wir haben diese Reise begonnen, auch da mit der schwersten Bewegung. Im letzten Jahr, wie ich jetzt auch gesagt habe, 50 Bewegungen innerhalb von zwei Perioden. Wir haben ein komplett neues Team zusammengestellt und da gilt auch der Druck auch Ron Dibi, der die Gruppe abgeführt hat. Wer weiß, wie schwierig das ist, ne, wenn das Team komplett neu zusammengestellt worden ist. Also von daher, auch da, die hat den Vertrag jetzt auch verlängert durch den Aufstieg, dass das genau so wie es ist. Gebührt auch der Dank und wir werden für die nächsten Wochen frei.
Wird Rufen Schröder jetzt wieder so wirbeln, wie er das in der vergangenen Saison gesagt hat? Sie haben das ja eben schon mal so in sein Aufgabenheft geschrieben. Friedhelm.
Ja, ich glaube schon. Ich habe Rufen sehr, sehr aufmerksam zugehört. Und nein, er hat natürlich jetzt jede Menge Arbeit vor sich, aber er hat ja auch in Mainz sehr, sehr erfolgreich gearbeitet, hat gute Transfers gemacht, hat Mainz immer wieder auch in der Liga gehalten, in den Vorbereitungen der Kaderplanungen und so weiter. Und das wird er auch in Schalke machen. Ne? Schalke hat erstmal eine gute Mannschaft, glaube ich. Das ist auch wichtig, dass du jetzt nicht nochmal 16, 17, 18 neue Spieler brauchst, sondern dass du punktuell versuchst, die Mannschaft zu verstärken. Und da ist er der richtige Mann. Und deswegen mache ich mir um Schalke im nächsten Jahr keine Sorgen.
Bleiben denn die Schlüsselspieler allen voran Terodde, Rufen Schröder?
Also Simon bleibt auf jeden Fall, aber Peter hat vollkommen recht. Ich glaube, es kommen wirklich extrem harte Wochen auf uns zu, weil ich glaube, bei aller Euphorie, die wir jetzt wirklich haben, das musst du auch zulassen, ne, dass wir wieder back in Bundesliga sind. Aber eins ist auch klar, nächstes Jahr unfassbar schwerer Wettbewerb. Wir müssen uns sicherlich deutlich auch nochmal verstärken. Das ist vollkommen klar und ich glaube, die Erwartungshaltung sollte von auch klar sein, dass auch da in dem Step nur eine Klassenhalt geht. Und auch das Budget, klar, geht nach oben, aber auch nicht so extrem hoch, dass wir irgendwie sofort irgendwie träumen können. Und das ist wichtig sein, dass wir die Dinge einschätzen, dass wir hart arbeiten, dass wir die richtigen Transfers auch wieder tätigen und dann wieder in den Teamspirit kommen. Alles andere dann mit der Wucht, der fällt ins Arena, dann können wir echt einiges schaffen. Und das wird wichtig sein, ordentlich und transparenter hinzugehen und nicht rumzuspielen.
Abschließend rufen Sie sind jetzt, glaube ich, gerade aus der Halbzeitpause oder während der Halbzeitpause des U17-Finals zu uns geeilt. Schalke gegen Stuttgart, wie steht's und wie ist das Spiel?
Ja, auf dem Weg dahin stand es noch 0-0. Ich weiß jetzt nicht, wie es genau steht, aber in der Frische nach Fußball. Also wie gesagt, ganz, ganz tolle Jungs da unterwegs, tolle Kulisse im alten ehrwürdigen Parkstadion. Beide Mannschaften reißen es richtig ab und die tolle Kulisse macht Spaß.
Sehr schön. Dann sage ich nochmal herzlichen Glückwunsch. Genießen Sie jetzt die nächsten Tage. Die Arbeit kommt ja von ganz allein. Dankeschön, Rufen Schröder. Und nationaler Spitzenfußball der Junioren auch bei Sky zu sehen. Also Schalke auf einem guten Weg und wer geht mit hoch, damit wir das einmal kurz abgeschlossen haben. Werder spielt heute noch, der HSV in der Relegation.
Ja, Felix Magath erwartet ja den HSV in der Relegation. Das hätte natürlich einen gewissen Charme, wenn es zu diesem Duell kommt. Ja, ich würde mich schon auch freuen, wenn der HSV auf jeden Fall zumindest die Chance noch hat, um reinzukommen.
Ja, nach dem Stolperer letzte Woche, ich glaube, die Bremer machen das klar. In den letzten beiden Spielen brauchen 4 Punkte. Ich glaube, die holen sie. Und in der Relegation HSV gegen Stuttgart.
Ja, ich sehe es genauso, dass die Bremer die 4 Punkte, die sie holen müssen, auch holen werden. Der HSV, auch wenn es schwer wird in Rostock, wird in Rostock gewinnen. Damit ist die Relegation aus meiner Sicht Stuttgart gegen den HSV.
Na, da mal schauen. Ne? Also wie der Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga sich gestaltet, werden wir im weiteren Verlauf dieser Sendung besprechen. Aber zunächst einmal werden wir einen Blick auf Borussia Dortmund werfen und darüber sprechen, was die Aussagen von Sebastian Kehl für Spekulationen ausgelöst haben. Gleich mehr dazu bei Sky90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über Borussia Dortmund. Wir dürfen die Saison nicht rosa-rot malen, hat Marco Rose gesagt unter der Woche. War insgesamt erfreulich selbstkritisch und insgesamt ist die Situation beim BVB so, dass man sich eben überlegt, wie viel hat der Kader mit dem Abschneiden zu tun, was hat der Trainer damit zu tun. Gestern vor dem Spiel in Fürth wurde Sebastian Kehl dann die Frage gestellt, ob man auch mit den Neuzugängen, mit dem sozusagen renovierten Kader dann auch ganz klar mit Marco Rose in die neue Saison gehen werde. Und das hat der Sportdirektor geantwortet.
Marco Rose wird in der neuen Saison diesen Kader anleiten als Trainer des BVB.
Davon gehe ich heute noch aus.
Sie gehen aus davon, oder sind Sie sicher?
Davon gehe ich aus.
Okay.
Was soll ich euch dazu sagen? Ihr versucht jetzt wieder aus irgendwelchen Dingen irgendwas zu zaubern. Am Ende.
Die Aussage steht ja so.
Ja, bitte nicht versuchen, jetzt mich und mein Sportdirektor, ich und Sebastian Kehl und Michael Zorg und Aki Watzke, wir arbeiten relativ vertrauensvoll zusammen. Nicht relativ, sondern sehr vertrauensvoll zusammen. Und es ist Fußball. Und es gibt Leute, die sagen möglicherweise, dass ich nicht der Richtige bin. Und es gibt viele Leute, die sagen, dass der Weg und die Umstände die Saison so schwierig, wie sie waren. Das ist ja, das nehmt ihr ja dann auch relativ selten auf. Ich bin nächstes Jahr noch Trainer von Borussia Dortmund und ich freue mich sehr drauf, weil ich ein hervorragendes Verhältnis zu meiner Mannschaft habe, weil ich Dinge auf den Weg bringen möchte.
Und Sebastian Kehl, der bei den Kollegen des Doppelpass zu Gast ist zur Stunde, hat dort eingangs gesagt, er plane die Saison definitiv mit Marco Rose. Er habe sich da gestern unglücklich ausgedrückt. Also das ist so die Gesamtgemengelage. Dennoch jetzt mal so der Eindruck von dem, was er gesagt hat. Einfach unglücklich formuliert oder unbewusst doch etwas mehr verraten als geplant?
Ja, das ist die große Frage. Ich tendiere zu Letzterem tatsächlich. Ich meine, dass man nach der Saison in Dortmund, auch wenn die Vizemeisterschaft ziemlich relaxed dann am Ende war, da ist man ja schon dran gewöhnt, aber trotzdem jeden Stein umdrehen muss. Man kann nicht zufrieden sein mit dieser Saison, schon gar nicht in der Champions League. Das ist ja der Anspruch und es ist ja auch deutlich geworden, dass es immer dann, wenn man glaubte, Dortmund ist wieder dran oder hat eine Chance, wieder ranzukommen, dass es dann schiefgelaufen ist und dass man sich darüber dann Gedanken im Gesamtkontext macht, finde ich völlig legitim, ja. Finde ich professionell. Mhm. Dennoch glaube ich, dass auch Sebastian Kehl da so ein bisschen ins Fettnäpfchen getreten ist bei einem guten Fragesteller.
Ja, ich sehe das genauso, dass Borussia Dortmund in dieser Saison oft enttäuscht hat, gerade in der Champions League oder in der Euroleague oder im DFB-Pokal. Das steht wirklich außer Frage. Und die Verantwortlichen gehen jetzt auch mal endlich dahin, sage ich mal, auch die Mannschaft mal zu verändern. Mhm. Es waren ja in den letzten Jahren einige Trainer da, die es immer über Phasen geschafft haben, dass toller Fußball gespielt worden ist, dass man Dritter oder Zweiter immer wieder geworden ist. Aber man hat letztendlich nicht den Sprung geschafft, an die Bayern heranzukommen. In dieser Saison hätte man es schaffen können. Mhm. Ja, weil die Bayern ja nur doch einige Male geschwächt haben.
Aber wie viel hat der Trainer dann damit zu tun?
Ja, der Trainer hat auf jeden Fall damit zu tun, aber ich möchte die Mannschaft nicht außen vor lassen. Die Mannschaft sind die
Spieler. Aber bleiben wir mal kurz bei der Aussage. Wenn Sie jetzt Marco Rose wären und hören jetzt diese Aussage, also wohlgemerkt, wir bleiben ganz entspannt, wir wollen das jetzt auch nicht überdrehen, aber es ist eben so, im Fußball und auch in der Politik heißt die Aussage, ich gehe davon aus, im Regelfall, so kenne ich das, du auch und alle wissen das, da ist noch ein Türchen offen. Und Kehl ist erfahren genug, um das zu wissen.
eigentlich. Heißt also die Interpretation, dass da Spielraum ist, ist durchaus zulässig, ohne dass wir jetzt in große Hysterie verfallen. Wenn Sie jetzt Trainer oder an Roses Stelle gewesen wären und Ihnen wäre das zugetragen worden, wie hätten Sie das gefunden?
Ich hätte genauso geantwortet wie Marco.
Ja.
Er hat in dem Wissen, dass er im nächsten Jahr noch Trainer ist. Und das hat Aki Watzke ihm gesagt, das hat Michael Zorc gesagt, das hat Sebastian Kehl gesagt, das sind die Dinge, die ich aus Dortmund höre, hätte ich genauso reagiert. Und dass diese Aussage unglücklich war, hat Sebastian ja heute, du hast es eben gesagt, auch klargestellt. Und deswegen glaube ich ganz fest, dass Marco auch im nächsten Jahr mit der neuen Mannschaft, die wollen ja noch einige Spieler holen, in die neue Saison geht, dass der Druck dann natürlich immens ist bei Borussia. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber zu reden. Das weiß Marco auch. Aber wenn er an der ein oder anderen Stelle ein paar andere Spieler in der Mannschaft hat, ist die Möglichkeit da, vielleicht über einen längeren Zeitraum konstant gute Leistungen abzurufen und nicht immer diese Einbrüche zu haben.
Ja, das Interview war ja vor dem Spiel. Und Sie haben letzte Woche gegen Aufsteiger verloren zu Hause. Hätten sie gestern wieder verloren. Ich glaube schon, dass dann die Diskussion nochmal hochgekommen wäre. Und ich könnte mir vorstellen, dass es unterschiedliche Meinungen gibt in der Führungsetage bei Borussia Dortmund, was den Trainer anbetrifft. Was mir jetzt gefallen hat nach dem Spiel, als er angesprochen wurde, war dieser Schulterschluss mit der Vereinsführung, weil das hatten wir ja auch nicht. Und früher haben wir es gerade gesagt, das erste Mal jetzt wird die Mannschaft versucht oder die Mannschaft wird verändert. Man hätte viel früher dort die Mannschaft in die Verantwortung nehmen müssen. Und dieser Schulterschluss, wo Marco Rose sagt, ich habe ein gutes Verhältnis zum Sportdirektor, zu Aki Watzke und zu allen anderen, ich werde nächstes Jahr Trainer sein. Das hätte man vielleicht etwas offensiver auch kommunizieren müssen, dass man der Mannschaft mal das Alibi nimmt. Ja, weil das ist eine Mannschaft, die letztes Jahr den Trainer entlassen hat. Die Mannschaft wollte den Trainer nicht mehr und dadurch wurde Edin Terzic eingesetzt. Durch die Tatsache, dass Terzic am Saisonanfang behalten wurde, gab es immer wieder diese Spekulation oder diese, für mich lag diese dunkle Wolke, Terzic hing das ganze Jahr, die ganze Saison über Marco Rose und deswegen wurden kein Fundament geschaffen, um ihm die Möglichkeit zu geben, erfolgreich zu arbeiten. Das wird sich nächstes Jahr nicht ändern, wenn er Trainer ist. Nur, ich glaube, nächstes Jahr haben sie eine Innenverteidigung, wenn Schlotterbeck und Süle jetzt kommen, wenn sie noch einen Sechser dazu holen, du hast Adeyemi, dieser ganze Haaland-Zirkus wird vorbei sein, wenn er den Verein verlässt. Also ich glaube, dass sie nächstes Jahr eine bessere Mannschaft haben werden, auch ohne Haaland, wie dieses Jahr. Nur, sie müssen von Anfang an diese Einheit und Einigkeit, müssen sie ja auch nach außen verkaufen, weil die Mannschaft wurde viel zu lange geschützt. Und das ist wahrscheinlich auch etwas, was Rose gelernt hat dieses Jahr, dass er sich viel zu oft für Nichtleistungen vor die Mannschaft gestellt hat.
Didi, Sie haben selber die Frage aufgeworfen, ob Rose der Richtige sei. Wie beantworten Sie die denn?
Ja, das müssen die Dortmunder beantworten. Ich kann die Frage nicht beantworten. Sie haben gestern in 45 Pflichtspielen haben sie 15 verloren. Das heißt, sie haben jedes dritte Spiel haben sie verloren. Man hat die ersten beiden Spiele in der Champions League gewonnen, ist dann in einer Gruppe mit Sporting und Ajax ausgeschieden, die dann mehr oder weniger sang- und klanglos in der Runde der letzten 16 ausgeschieden sind. Dann hieß es, wir müssen die Europa League holen. Erste Runde raus, dann verlierst du gegen St. Pauli. Die Frage ist, was der Anspruch ist. Ja? Und Michael Zorc hat was gesagt letzte Woche, dass er sagt, es kann sein, dass wir an dieser Erwartungshaltung zerbrechen, dass jeder mal denkt, wir sind die Bayernjäger. Sie müssen nicht immer die Jagd aufrufen, aber sie müssen natürlich schon schauen als zweite Kraft in Deutschland, dass sie in Bayern auf den Zahn fühlen. Aber wir müssen ja schauen, was mit Sporting ist. Ajax, St. Pauli, die haben einen Bruchteil des Spieleretats, den die Dortmunder haben. Und du darfst das eine nicht mit dem anderen vermixen, weil das eine ist die eine Sache, die Liga mit den Bayern und das andere ist die andere. Und ich weiß nicht, wie die Ansprüche sind, aber dass das, was sie dieses Jahr geleistet haben, dass das für die Ansprüche von Borussia Dortmund nicht genug sein kann, ich glaube, da sind wir uns alle einig.
Bekommt man denn die Diskussion wieder eingefangen? Also Kehl versucht das jetzt, ist ja klar, aber es auf der anderen Seite steht irgendwie im Raum, dass möglicherweise das Vertrauen eben nicht zu 100% da ist.
Es sind ja drei Dinge im Prinzip, die jetzt zu dieser Diskussion beitragen. Das ist in der Tat, wie Didi angesprochen hat, der Beginn. Rose kommt aus einer schwachen Rückrunde Gladbach mit dem Malus. Terzic holt noch den Pokal. Also diese Unruhe war da schon mal da. Dann die, ja, ich sag mal, Unwucht des Kaders, vor allen Dingen im Defensivbereich und auf den Außen. Viele, viele Verletzungen kommt dazu.
Ja.
Und die ewige, ich sag mal, Mentalitäts- und Charakterdebatte. Immer wieder, wenn es drauf ankam, das wurde ja auch immer versucht, so ein bisschen Mäntelchen drum. Nee, Charakter ist da. Charakter will man sowieso keinem Spieler abstreiten, um Gottes Willen, das kann man nicht. Aber es ist dann dieses, was die Bayern halt in besten Phasen Mir San Mir nennen oder was Real Madrid gerade so eindrucksvoll zeigt, wenn es drauf ankommt, eben da zu sein. Und diese ganze Melange, ich meine, das ist das Normalste von der Welt, dass sich jetzt alle in der Verantwortung des BVB aber sehr viel Zeit und sehr viel Expertise nehmen, diese Analyse zu machen, um im nächsten Jahr nicht mit den gleichen Problemen konfrontiert zu sein.
Ja. Ja, es gibt ja durchaus auch, also man kann sehr gute Argumente finden, Rose diese neue Saison zu geben. Das ist ja ganz klar. Man könnte aber auch auf der anderen Seite sagen, gut, also sie stellen jetzt die Mannschaft neu auf in Teilen. Innenverteidigung, Adeyemi hat Kehl gestern also auch im Prinzip, naja, also deutliche Fortschritte nochmal bestätigt. Möglicherweise kommt auch noch ein Sechser, wobei sie dafür, glaube ich, auch erst verkaufen müssen, weil das Geld nicht so das und so weiter. Und dann könnte man auf der anderen Seite auch argumentieren, dann macht es Sinn, diesen Neuanfang auch durch einen neuen Trainer begleiten zu lassen. Wird diese Überlegung möglicherweise im Club auch angestellt werden, ohne dass man damit Rose zu nahe tritt?
Ja, ich glaube nicht, dass es da möglicherweise Unstimmigkeiten gibt, so wie Didi in den Raum gestellt hat. Das kann man nicht ausschließen. Es gibt ja noch andere Leute, die über den Trainer zumindest urteilen, über den Trainer kritisch analysieren und so weiter. Das sind ja nicht nur Zorc, Watzke und Sebastian Kehl. Matthias Sammer ist ja auch noch jemand, der zwar keine verantwortungsbewusste Rolle hat, aber eine beratende Tätigkeit. Und Matthias ist natürlich auch jemand, der schon Einfluss auf die Verantwortungsträger hat.
Und ist ein kritischer Geist.
Ist ein sehr kritischer Geist, oft zu Recht, manchmal vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Das kommt auf die Situation an, wie er zu Marco Rose steht, das weiß ich nicht. Keine Ahnung, das weiß ich nicht. Die anderen drei haben jetzt, und auch das hat Didi schon gesagt, haben sich jetzt hinter Marco Rose gestellt und das müssen sie jetzt auch leben. Das müssen sie leben, dass die Mannschaft einfach keine Ausreden mehr hat.
Strahlt Marco Rose die 100%ige Überzeugung aus, in Dortmund erfolgreich zu sein?
Puh, also auf mich hat er schon in den letzten Wochen ab und zu mal den recht ratlosen Eindruck gemacht, weil er natürlich, du musst immer wieder versuchen, die richtigen Worte zu finden nach Niederlagen. Und wenn du das 15 Mal machen musst in der Saison, damit hat natürlich keiner gerechnet. Und was man ihm, glaube ich, schon vorhalten muss, natürlich wusste man um den Kader, dass er hinten Probleme hat, aber sie haben einen Torwart geholt, der wahrscheinlich besser ist als die, die sie vorher hatten. Mit Sancho hat man einen Spieler verloren. Nur das wusste er ja vorher, was er für ein Spielermaterial hat. Und wenn er sich das nicht zugetraut hätte, dann hätte er da nicht hingehen müssen, weil er hat ja einen ganz guten Job gehabt vorher. Was man ihm mit Sicherheit vorhalten muss, Terzic hin oder her, dass sich die Mannschaft im ersten Jahr nicht genügend weiterentwickelt hat. Also wenn ich mir jetzt den Fußball, ich habe das ja letztes Jahr schon mal gesagt, vor 5-6 Monaten, dass der Fußball einfach nicht gut genug war. Und wenn du jedes Spiel bis zum Anschlag spielen musst, bis zur 85., 90. Minute, dann brauchst du dich nicht wundern, wenn du dann später Muskelverletzungen und verletzte Spieler hast, weil irgendwann der Tank leer ist. Und ich glaube, das ist nicht die Ursache für die vielen Verletzungen. Ich glaube, das ist Folge, dass sie einfach über das ganze Jahr nicht gut genug Fußball gespielt haben, dass sie keine Balance in der Mannschaft hatten. Jetzt kann man sagen, er hat keinen Sechser. Ja, da muss ich schauen, dass ich vielleicht dem Bellinghamer sage, wir haben keinen, du musst jetzt ein Jahr musst du diese Rolle ausfüllen. Du kannst nicht rumturnen, am anderen Sechser muss die Rolle spielen, wenn ich einem Can oder einem Witzel nicht vertraue. Und das kann man ihm, glaube ich, vorhalten, dass die Mannschaft dicht genug weitergekommen ist. Nächstes Jahr nochmal, ich glaube, haben sie eine bessere Mannschaft, als es dieses Jahr der Fall ist. Vor allem hast du mal eine Basis, da hast du mal eine Innenverteidigung, wenn du einen Sechser holen solltest. Und das ist auch meine große Hoffnung, dass dann ein Brand, der ja aufsteigende Form zeigt, hat 9 Saisontore.
Gestern gut gespielt, ne?
Genau, 9 Tore aus dem Feld, das ist, ja, ist eine gute Zahl. Dass ein Brand, ein Dahoud dann irgendwann den nächsten Schritt machen und dann wirklich sich zu Leistungsträgern entwickeln, weil sie eine Basis hinter sich haben, wo sie wissen, wir können mal einen Ball verlieren, ohne dass es lichterloh brennt. Und wenn sie ihm dass die Chance geben wollen, mit der neuen Mannschaft das zu machen, habe ich überhaupt kein Problem damit. Aber dass das kritisch beleuchtet werden muss, was dieses Jahr passiert ist, das ist ja ganz klar.
Ja. Was sie einfach hinkriegen müssen, ist eine defensive Stabilität. Die haben 50 Gegentore. Das ist ja, das ist für eine Mannschaft, die Zweiter wird, also das ist ja Wahnsinn. Das ist einfach zu schlecht. Das ist einfach zu schlecht. Ja, und sie haben jetzt mit Schlotterbeck und Süle das erkannt, haben zwei Nationalspieler, ja, die sie jetzt auf dieser Position haben. Sie haben Mats Hummels noch, der aber sehr verletzungsanfällig ist. Darum haben sie das gemacht. Und das wird wichtig sein, diese Stabilität. Wenn du das alleine schon schaffst, weil Tore, glaube ich, schießt Dortmund immer, ja, auch wenn Haaland geht, dann glaube ich trotzdem, dass sie genügend Tore schießen, um Spiele zu gewinnen. Aber ohne defensive Stabilität wird es keinen Fortschritt geben.
Obwohl es ja Saisonphasen gab, wo die Abhängigkeit von Haaland wirklich sehr deutlich geworden ist. Er war oft verletzt und immer wenn er nicht spielte, merkte man, da fehlte irgendwie was da vorne. Das fand ich auch schon in der ganzen Spielanlage sehr, sehr auf Haaland abgezielt. Und könnte zum Problem sich entwickeln, keine Frage.
Gut, sicher, also jetzt in dieser Woche verbietet es sich, glaube ich, da weitere Spekulationen anzustellen. Der Berater von Haaland ist verstorben, war eine enge Bezugsperson. Insofern ist es jetzt, glaube ich, nicht der richtige Zeitpunkt, die Haaland-Debatte zu führen. Grundsätzlich ist es sicherlich so, dass sie entschieden werden, nur so oder so. Also damit dieses Thema für die Dortmunder dann in gewisser Form vom Tisch ist. Wenn man einmal nach vorne blickt, Claudia, gibt es viele, die folgende These aufstellen. Die Dortmunder müssen, um mehr Kontinuität reinzubekommen, auch mehr Spieler holen, die sich auch über eine längere Zeit zu diesem Verein bekennen. Also keine Ausstiegsklauseln und so weiter. Ist da was dran?
Ja, aber das gilt ja eigentlich für alle Vereine. Auch da hat sich der Fußball sehr verändert. Ja. Das müssen wir einfach festhalten. Dafür, glaube ich, gibt es keine Garantien. Da kann man Ausstiegsklauseln machen, wie man will. Das gilt ja mittlerweile auch für die Trainer. Und wenn wir so viel über die Trainer reden, finde ich, gehört zu so einer Debatte auch, Friedhelm Funkel wird es mir hoffentlich nachsehen, aber im modernen Fußball jetzt, es ist eine unglaublich komplexe Aufgabe geworden. Noch viel zusätzliche Anforderungen an den Fußballtrainer heute. Ich glaube, das ist eine echte Monsteraufgabe und dass man die auch immer nur für einen gewissen Zeitraum in einem Verein ausführen kann, ist für mich auch relativ klar. Du sollst auf der einen Seite ein Spiel entwickeln, eine Spielidee entwickeln, du musst das ganze Gefüge zusammenhalten. Wir wissen alle, Friedhelm, kannst du uns noch mal sagen, wie wichtig es ist, so eine Kabine für sich zu haben. Und dann musst du das Ganze noch öffentlich moderieren, vernünftig. Genau. Das ist schon
und dann kommen noch die Fragesteller. Ne?
Ja. Aber das Problem der Dortmunder ist ja nicht Dembele oder Sancho, die für kleines Geld kommen und für großes Geld gehen. Das Problem sind ja die schon lange da sind und einfach die Leistung nicht bringen. Und wenn ich schaue, was ein Schulz gekostet hat, ein Hazard gekostet hat, Dahu, Brand ist immer noch die Frage offen, ob er der Spieler sein kann oder wird, den sie gedacht haben, dass sie ihn kaufen. Das sind die Sachen. Und wenn du einen jungen Spieler holst für 10 Millionen, verkaufst ihn ein Jahr später für 120, dann wird sich keiner beschweren. Ja, das hat es ja auch immer wieder ausgezeichnet. Das hat ihnen ja auch die finanziellen Möglichkeiten gegeben, zum Beispiel einen Haaland zu holen. Und deswegen, das sollen sie sich weiter beibehalten. Wenn sie Junge haben können, die talentiert sind, wenn die dann eine Ausstiegsklausel haben für was auch immer, dann ist das, glaube ich, in der heutigen Zeit unabdingbar. Das musst du machen. Ja, du kannst die Spieler, wenn die Engländer so viel Geld oder so viel mehr Geld haben als wir, dann gibt's einfach, dann kannst du die Spieler nicht halten. Sie müssen wieder mehr Spieler holen, die kommen und direkt funktionieren. Und da hatten sie in den letzten Jahren einfach zu viele, bei denen das nicht der Fall war.
Gut, ich glaube, dann haben wir das an diesem Punkt ausreichend gewürdigt und sprechen gleich über den FC Bayern München, Ibiza. Das weiß nicht nur Friedhelm Funkel, das ist ein schönes Reiseziel, aber es muss auch der Zeitpunkt passen. Gleich werden wir uns darüber unterhalten, ob die Bayern da mit ihrem Trip richtig gelegen haben zeitlich. Bei Sky 90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte und die Sehnsucht nach Ibiza hat meine Gedanken ein bisschen durcheinander gebracht. Das sprechen wir nachher drüber. Jetzt sprechen wir über den etwas prosaischeren Abstiegskampf in der Fußball-Bundesliga, der zumindest noch eine gewisse Spannung birgt. Friedhelm, Sie haben das selber oft genug erlebt. Wie sehr setzt einem das zu, wenn man in den Abstiegskampf verwickelt ist?
Ja, das ist natürlich keine angenehme Situation. Man wünscht sich mit Sicherheit positivere Dinge. Aber man muss sie annehmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und du musst einfach versuchen, deiner Mannschaft immer wieder positive Dinge zu vermitteln. Und das gelingt mal mehr und dann auch mal wieder weniger. Und der Abschiedskampf in dieser Saison ist lange, lange Zeit sehr, sehr spannend gewesen. In den letzten Wochen ist es etwas weniger geworden, dadurch, dass Hertha, aus Hertha sich natürlich positiv, einige Spiele mit Felix gewonnen hat. Sie haben sich wirklich aus einer ganz, ganz schwierigen Situation ein Stück weit nach oben, ich hätte fast gesagt befreit. Wenn sie gestern nicht verloren hätten, hätten sie ja fast schon die Klasse halten können mit einem Sieg gegen Mainz. Das ist nicht passiert. Deswegen ist noch ein klein wenig Spannung da drin, wobei ich glaube, dass die beiden Absteiger feststehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Bielefeld nächste Woche gegen Leipzig gewinnt. Leipzig kämpft um die Champions League. Dann würden die beiden Absteiger feststehen. Und der VfB Stuttgart muss mindestens einen Punkt holen gegen die Bayern.
Das wird auch schwierig. Wie realistisch das ist, wollen wir gleich besprechen. Aber zunächst noch mal darauf schauen, dass Hertha gestern sozusagen Markus Gaub den zweiten Matchball in dieser Saison vergeben hat.
Mainz holt nach 11 sieglosen Auswärtsspielen endlich wieder einen Dreier auf des Gegners Platz und gewinnt mit 2:1 bei der Hertha. In der 25. Minute Sylvain Widmer mit dem erzwungenen Torwartfehler von Marcel Lottke und dem 1:0, seinem vierten Saisontreffer. Die Mainzer waren besser im Spiel, aber dann in der Nachspielzeit der ersten Hälfte der Tritt von Niakate gegen Boyata über den VAR-Impuls von Patrick Ittrich als elfmeterwürdig anerkannt. Davy Selke schlägt Finn Dahmen und trifft mit seinem vierten Saisontreffer zum 1:1. Halbzeitstand, 9 Minuten vor dem Ende nach der Ecke Mainz, ist es Stefan Bell mit seinem zweiten Saisontreffer. Die Hertha verpasst es, den Klassenerhalt aus eigener Kraft klarzumachen. Die zweite Niederlage im vierten Spiel unter Felix Magath.
Alles war angerichtet, alles deutete auf, sagen wir, ein Spiel hin, wo wir den Klassenerhalt schaffen. Und fantastische Kulisse, das Wetter war gut. Wir haben 3 Spiele nicht verloren. Also es war alles eigentlich so, wie man es gern haben würde. Und dann haben wir halt zwar gegen eine bessere Mannschaft, das muss man eben nach dem Spiel auch sagen, die Mainzer sind besser. Das hat sich in den 90 Minuten hier gezeigt, aber halt doch ja, etwas unnötig verloren.
Tja, selbst der große Felix Magath wirkt da, ich will nicht sagen ratlos, aber ringt um Erklärungen. Warum hat Hertha es noch nicht über die Ziellinie gebracht?
Ja, vielleicht ist der Trainerwechselimpuls auch schon wieder verpufft, der in dem Moment dann war, als Felix Magath reingekommen ist. Aber Hertha hat die Saison ja jetzt nicht am Schluss mies dargestellt, sondern schon die ganze Saison irgendwo nicht performt und schlecht abgeliefert. Von daher ist es ein Problem. Ne? Also das ist.
Wird es jetzt nochmal wirklich eng? Jetzt mal angenommen, also Situation ist die, wenn wir nochmal auf die Tabelle gucken, der VfB Stuttgart spielt heute um 17.30 Uhr beim FC Bayern. Und wenn die Schwaben dort einen Punkt holen würden, was sicherlich schwer genug wird, zumal der Felix Magath unnachahmlich den Druck auf die Bayern erhöht hat, dann gäbe es in der kommenden Woche tatsächlich so ein echtes Finale. Dann hätte der VfB Stuttgart die Chance, zu Hause gegen Köln mit einem Sieg Hertha noch einzuholen für den Fall, dass Hertha in Dortmund verlieren sollte. So, und wer das jetzt alles sich gemerkt hat, der ist richtig gut. Also wir halten fest, es gibt noch eine Chance für den VfB Stuttgart. Umgekehrt, kann es für Hertha noch mal?
Ja, wir sehen ja gerade die Zahlen dort. Es ist natürlich rechnerisch noch möglich. Aber ich wollte eigentlich noch mal zum Ausdruck bringen, dass die gesamte Hertha-Saison dieses Jahr ja wieder wirklich schlecht war. Mit den 3 Trainern. Bei Freddy Bobic hatte man permanent den Eindruck, dass der ganz andere Themen bearbeiten muss, als sich um das Sportliche zu kümmern. Mhm. Und
woran machst du das fest?
Naja, dadurch, dass es eben so gelaufen ist, wie es ist und das, was sich jetzt ja vor ein paar Wochen dann sehr deutlich herauskristallisiert hat, dass zwischen Geldgeber, Investor und Vereinsführung schon lange eine große Kluft herrscht und dass das die Themen sind, die Berlin natürlich irgendwo lähmen, auch schon seit weit über die Saison hinaus, zurückblickend.
Ja, also gegen die Mainzer kannst du natürlich verlieren zu Hause, auch wenn sie eine katastrophale Bilanz haben auswärts diese Saison. Aber ein Punkt wäre natürlich Gold wert gewesen, weil das hätte geheißen, dass die Stuttgarter heute gewinnen müssen. Also das wird sie wahrscheinlich wurmen, dass sie nicht irgendwie das 1-1 über die Zeit gebracht oder gerettet haben. Ich glaube trotzdem, dass es genug sein wird. Ich glaube, dass die Bayern heute die Stuttgarter schlagen. Dann werden sie auf der Couch heute den Klassenerhalt feiern können und dann wird sich's nur noch um Bielefeld und Stuttgart gehen, wer dann 16. wird. Aber er hat mit den Siegen, die er jetzt geholt hat, Felix Magath in den Spielen, hat er, glaube ich, die nötigen Punkte geholt. Und ich glaube, auch wenn es natürlich bitter ist, gestern selbst in der Hand zu haben gegen eine Mannschaft, die auswärts nicht gewinnen kann, das klarzumachen, ist natürlich bitter. Aber ich glaube, dass sie genug Punkte haben.
Er warnt ja sogar vor der Relegation, möglicherweise gegen den HSV. Warum macht er das?
Ja, ich meine, das hat er ja schon gesagt, kurz nachdem er angefangen hat.
Hat es aber nochmal wiederholt.
Er hat es nochmal wiederholt. Ja, warum sagt er das? Er will immer wieder seine Spieler wachhalten und so weiter, ja, dass die Relegation immer noch möglich ist, dass man selber punkten muss und so weiter. Das haben sie es gestern nicht geschafft und deswegen ist das natürlich bei ihm noch im Hinterkopf, falls Stuttgart die Sensation schafft, heute möglicherweise einen Punkt zu holen. Dann kann es durchaus nochmal zu dieser Konstellation kommen und er muss die Spieler auf Spannung halten. Na, das hat er mit Sicherheit auch gestern gemacht. Ich habe die Pressekonferenz vor dem Spiel gegen Mainz gesehen. So habe ich Felix noch nie gesehen.
Inwiefern?
Ja, wie impulsiv und wie gestenreich er in der Pressekonferenz darauf aufmerksam gemacht hat, wie wichtig dieses Spiel ist und so weiter.
Ja, heißt also, er spürt möglicherweise in der Mannschaft doch schon so wieder so eine gewisse Selbstzufriedenheit?
So habe ich das interpretiert. Ja, weil so kenne ich Felix nicht. Ne? Felix ist ja eigentlich immer sehr ruhig auf Pressekonferenzen, rührt in seinem Tee rum.
Aber in Berlin hat er insgesamt eigentlich temperamentvoller agiert. Als
ja,
man
weil
das
er wusste, ja, dass er diese Mannschaft wachrütteln muss.
Ja.
Sie war ja fast schon abgestiegen. Ja. So krass muss man das ja wirklich sagen.
Ja,
ja, und ich bin zwar Trainer, aber ich muss sagen, dieser Trainerwechsel war, glaube ich, notwendig, um neue Energie in diese Mannschaft zu bekommen, die ja auch keine einfache Mannschaft ist, mit den ganzen
Umständen. Die sich gestern übrigens mit den Fans wieder versöhnt hat, das jetzt hier die Bilder dazu. Also das war ja diese Situation nach dem Stadtderby.
Ja, das war ja auch notwendig, aber auch die Mannschaft. Die Mannschaft hat auch vor zwei Wochen die richtige Reaktion gezeigt, dass sie in die Kabine gegangen ist nach einem Sieg und nicht zur Fankurve gegangen ist, nachdem die im Heimspiel zuvor ja fast täglich angegriffen worden ist.
Gegen Union war das. Ja,
genau, gegen Union. Also Felix weiß ganz genau, was er dort machen muss und er hat die Mannschaft jetzt in eine Situation gebracht, wo sie nicht mehr direkt absteigen können.
Ja, schon mal ein erster Erfolg. Claudia hat zumindest jetzt in den Raum gestellt, möglicherweise sei der Effekt des Trainerwechsels schon verpufft.
Na, ich spiele natürlich auch auf den Wechsel zu Korkut hin an.
Ja.
Die ersten 4-5 Spiele, da hat man auch schon gedacht, man sei über den Berg. Hertha spielt wieder offensiver. Da war man sehr froh plötzlich in Berlin und plötzlich setzte wieder diese komplett Negativserie ein. Von daher, diese Mannschaft hat natürlich
Probleme. Ich glaube nicht, dass der Wechsel verpufft ist, sondern dass die Mannschaft insgesamt eben noch nicht über einen längeren Zeitraum so stabil ist, wie man als Bundesliga-Mannschaft sein muss.
Mhm.
Sonst wäre man nicht in diese Situation hineingerückt.
Mhm.
Oder hineingefallen.
Ja.
Ja. Aber er hat schon einiges bewegt da und er bringt die Mannschaft auch dazu, dass sie in der Liga bleibt.
Und sie waren ja letztes Jahr schon fast abgestiegen. Das darf man auch nicht vergessen. Als sie da in der Corona-Quarantäne waren, als sie da zwei Wochen nicht spielen konnten, da kamen sie zurück und haben dann unter Dardai haben sie 2-3 Spiele hintereinander gewonnen, haben sie auch gerettet. Das heißt, sie waren dann letztes Jahr auch schon fast abgestiegen und deswegen weiß er natürlich, du musst die immer auf Spannung halten.
So
weil,
ist das.
Bei gewissen Vereinen und bei der Hertha denkst du eigentlich, da ist immer von außen Druck. Nur ich glaube, bei der Hertha ist, die Leute sind so desillusioniert, was die Hertha anbetrifft, dass da in Berlin eine gewisse Gleichgültigkeit ist. Ja, dass die Leute sagen, ja gut, wenn's läuft, dann läuft's und wenn nicht, dann halt nicht. Ja. Und ich glaube, dass dieses Phlegmatische will er aus den Spielern rauskriegen und ihnen einfach das Nehmen, dieses Alibi, dass es die Leute nicht interessiert, weil sie haben eine Verantwortung, den Fans gegenüber, dem Verein gegenüber. Und deswegen hat er gewusst von Tag 1 und deswegen hat er das auch wiederholt mit der Relegation. Und das lass die Stuttgart einen Punkt holen heute. dann ist die Chance nicht gering, dass du wirklich in der Relegation gehst.
Ganz kurz, hat denn Felix, der Friedhelm, nach Ihrer Einschätzung einen guten Punkt gemacht, als er in der vergangenen Woche den Bayern indirekt vorgeworfen hat, sie hätten den Wettbewerb sozusagen schon eingestellt und provoziert er damit umgekehrt die gewünschte Reaktion?
Ja, das war ja schon eine provokative Aussage von ihm und er hat natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass die Bayern heute eine sehr, sehr gute Leistung abliefern müssen, um das eben nicht zu rechtfertigen, was er gesagt hat. Das war schon, ich glaube schon, dass das ein Stück weit kalkulierbar war. Ja. Er ist ja Schachspieler und der denkt immer einige Züge voraus. Ja. Und so hat er auch an das heutige Spiel gedacht.
Tun ihm die Bayern denn den Gefallen? Und lassen sich sozusagen zumindest indirekt davon treiben?
Ich glaube, dass die Aussage dafür nicht notwendig war. Die Bayern kriegen heute die Schale im eigenen Stadion. Das Stadion ist ausverkauft. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass Stuttgart da heute einen Punkt holt. Ich kann es mir nicht vorstellen.
Die Bayern werden es probieren. Aber sie haben ja, wie Sir Friedhelm vorhin gesagt hat, es waren ja viele Leistungen, die wir so von den Bayern nicht kennen. Die Bayern werden es mit Sicherheit probieren und die wollen sich natürlich mit dem Sieg von den Fans verabschieden. Auf der anderen Seite steht da natürlich eine Mannschaft, die da um den Klassenerhalt kämpft.
Aber wenn wir beim VfB bleiben, über die Bayern sprechen wir später noch. Ist das wirklich eine Mannschaft, der VfB Stuttgart, die das ausstrahlt? Es ist eine Mannschaft, die eine gewisse Begabung hat, die aber auf mich über die Saison gesehen nicht gefestigt genug wirkt. Wie seht ihr das?
Auch natürlich arg gebeutelt durch Verletzungspech, gerade in der Offensive. Das hat denen schon sehr gefehlt, wenn man das vergleicht mit der Vorsaison, wo sie so wirklich so erfrischend nach vorne gespielt haben. Und sie haben es natürlich versucht. Und das finden wir ja auch immer alle sehr toll, wenn man es zumindest probiert, mit Ruhe im Verein, mit Vertrauen. Mislintat hat es immer jede Situation genutzt, das Vertrauen für den Trainer auszudrücken. Und man hofft ja dann irgendwo auch, dass das erfolgreich ist, weil es eigentlich die charmantere und die viel smartere Lösung ist. Aber das kann natürlich auch nach hinten losgehen, logischerweise.
Ja, und wir wollen alle junge Spieler sehen. Gibt nichts Schöneres wie einen Jungen zu sehen, der reinkommt und für Furore sorgt. Nur in so einer Situation kann das natürlich dann auch ein Nachteil sein oder werden. Wenn du junge Spieler hast, ich erinnere an das Spiel, es war, glaube ich, letzte Woche gegen Wolfsburg, wo sie dann wirklich sehr verkrampft waren, das 1-1 noch erzwungen haben. Aber diese Lockerheit, diese Leichtigkeit ist natürlich auch der Situation geschuldet. Die haben sie im Moment nicht. Und es wurde ja viel erzählt und geschrieben über Boateng. Sollten sie heute die Klasse halten, muss man sagen, dass er wirklich dann, ich bin jetzt auch kein großer Fan, Spieler zurückzuholen, die 3 oder 4 Jahre irgendwo durch Europa getingelt sind, gespielt haben. Nur im Nachhinein sollten sie heute die Klasse halten, die Berliner, muss man sagen, dass Boateng wahrscheinlich einen großen Anteil daran hatte. Weil Magath dahingehend ja gesagt, das ist mein Leader, das ist mein Führungsspieler. Und das ist in Stuttgart, ist das halt im Moment nicht wirklich der Fall. Da hast du nicht 1, 2 erfahrene Spieler.
Es gibt eigentlich keinen Spieler, der wirklich für den VfB im engeren Sinne steht. Kein Gentner mehr beispielsweise.
Ja, und du brauchst natürlich diese Spieler, um dich aufzurichten. Als junger Spieler, wenn du heute in München rausgehst, ja, und es kann ja sein, dass du nach einer Viertelstunde 2-0 hinten bist, dann brauchst du natürlich einen Spieler in deinen Reihen als Junger, der zu dir sagt, Junge, wir kriegen das schon, wir machen das schon. Und das haben sie nicht. Und deswegen ist das sehr fragil. Deswegen haben sie trotzdem viele Spiele gedreht, haben Gladbach nach 0-2 Rückstand zu Hause geschlagen. Aber sie sind halt sehr launisch. Das ist der Tatsache geschuldet, dass sie jung sind. Und ist ja auch nicht auszuschließen, dass sie heute in München gewinnen und sich selbst die Chance geben, da noch rauszukommen. Aber es ist eine launische Mannschaft. Sie sind ein Stück weit fragil und das ist, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass sie einfach sehr jung sind.
Gut, also zur Wahrheit gehört auch mit Gentner, wenn ich es richtig im Kopf habe, ist der VfB mal abgestiegen. Also das alleine ist es auch nicht, aber das ist ein Teil der Gesamtbetrachtung. Einfach noch schnell zu Arminia Bielefeld. Haben am Freitag in Bochum nicht gut gespielt, haben erst kurz vor Schluss verloren, aber es war kein wirklich gutes Spiel. Es war ein Eigentor von Bello. Hier hat man tatsächlich den Eindruck, Friedhelm, dass der Trainerwechsel zu Kostmann nicht wirklich etwas bewegt hat. Wie ist Ihr Empfinden?
Ja, ich glaube, dass Arminia auch daran gescheitert ist, dass sie einfach viel zu wenig Tore geschossen haben. Ja, sie haben 3, 4 oder 25 Tore nur erzielt.
Klos ist verletzt, das ist nicht wirklich in der Lage.
Das ist für mich aber auch ein ganz entscheidender Faktor gewesen. Das, was Didi eben oder auch du bei Stuttgart vermisst hast, dass es dort eine Identifikationsfigur gibt mit Fabian Klos, der natürlich wochenlang jetzt ausgefallen ist, der auch wichtige Tore immer noch gemacht hat. Und das ist auch mitentscheidend gewesen. Und der Trainerwechsel kam für mich schon ein Stück weit überraschend, ne, weil ich gedacht habe, dass sie das dort doch weitermachen mit Frank bis zum Ende. Weil jetzt ist das in einer Konstellation, wie soll ich das ausdrücken, ein richtiger Trainer ist ja nicht da. Es macht der Torwarttrainer, der bisher immer für 3 oder 4 Torleute zuständig war, jetzt aber 25 oder 30 Spieler hat. Und das ist was anderes. Mhm. Ja, und er hat ja, um eine Mannschaft zu führen, um eine Mannschaft zu trainieren, gar keine Erfahrung. Und das dann in der Konstellation so weiterzumachen, das war schon abenteuerlich.
Abenteuerlich?
Abenteuerlich, ja.
Seit Friedhelm Funkel.
Ja.
Ist zwar die gleiche Maßnahme, die Hertha ergriffen hat, nochmal ein Trainerwechsel, aber völlig anders interpretiert. Ne? Ja. Da holst du einen Erfahrenen, der möglicherweise mit ein paar psychologischen Tricks arbeitet aufgrund seiner Erfahrung und da, wie Friedhelm gerade sagt, ein Trainer aus dem Staff quasi, der eine ganz andere Herangehensweise wahrscheinlich hat.
Ja, also ich habe es ja auch im Heimspiel gesehen gegen Hertha BSC, da war der Ansatz ganz anders, als man das vermutet hätte, also eher spielerisch, wenig körperliche Wucht. Reicht es noch für Arminia? Also rechnerisch geht es noch, wenn Stuttgart heute verlieren sollte, dann müssten sie ihr eigenes Heimspiel gewinnen und der VfB dann verlieren. Dann wäre es noch möglich. Torverhältnis ist schlechter als das.
Ja, sie haben eine riesen Chance gehabt am Freitag, möglicherweise mit dem Münchner Sieg heute, dass sie selber in der Hand haben gegen Leipzig am letzten Spieltag. Ich kann mir beim besten nicht vorstellen, dass sie Leipzig schlagen am letzten Spieltag, auch wenn die Leipzig im Moment sehr wankend unterwegs sind. Ich glaube,
sie haben dann schon eine Chance, die werden sie auch versuchen zu nutzen.
Ja, und sie haben da, nichtsdestotrotz haben sie eine unheimliche Wucht und einen unheimlichen Kader. Und wenn du so einem Verein dann die Chance nochmal gibst, wie es die Freiburger gemacht haben gestern, dass du ihnen selbst nochmal die Chance gibst, aus eigener Kraft das zu packen, dann glaube ich, machen das die Leipziger auch. Und das heißt natürlich dann oder würde heißen, dass die Arminia absteigt.
Gut, also schauen wir, wie sich das nächste Woche entwickelt. Wir haben noch 3, 4 Minütchen, bevor wir über die Bayern sprechen und wollen das nutzen, über den 1. FC Köln zu sprechen, der ins europäische Geschäft eingezogen ist. Das ist schon mal sicher noch eine kleine Chance, hat vielleicht sogar die Europa League zu erreichen, je nachdem, wie Union dann spielt. Du warst gestern in Köln. Das Thema Platz, Sturm, kein schönes Wort, aber haben wir besprochen. Aber ansonsten, wie hast du so die kölsche Seele sozusagen erlebt?
Naja, ich als Rheinländerin natürlich aufgesaugt, das muss ich ja immer wieder gestehen. Aber es war schon eine skurrile Situation, damit einer Niederlage das zu schaffen. Köln hat gut gespielt und gleich zu Beginn 2 dicke Chancen gehabt. Also dann, glaube ich, wäre das Spiel anders gelaufen. Wolfsburg zwischenzeitlich wirklich auch guten Fußball geboten, dann aber das versucht zu verteidigen und Köln hätte das Spiel gewinnen müssen. Und das war ja auch dann am Ende, das fand ich dann auch wieder, die Reaktion von Steffen Baumgart passt zu seiner ganzen Performance in dieser Saison. Nee, so richtig freuen kann er sich jetzt nicht, weil man eben mit einer Niederlage Europa erreicht hat, aber zufriedenstellt in die Leistung der Mannschaft. Also sehr, sehr typisch wieder Steffen Baumgart, der die Leistung manchmal über das Ergebnis stellt, um den Entwicklungsprozess nochmal zu
betonen. Ja, und er hat sich selber auch im Interview zurückgenommen, ne? Also hat also die Komplimente eigentlich weitergereicht. Kennzeichnet ihn das auch?
Ja, also ich glaube, das, was Köln mit Steffen Baumgart gelungen ist, ist der viel zitierte Volltreffer tatsächlich. Mhm. Ne? Er hat in Köln erstmal fußballerisch das geschafft, wovon man in Köln lange träumt, nämlich wirklich attraktiv nach vorne zu spielen, offensiv zu spielen und hat auch dafür schwächere Phasen mal in Kauf genommen. Das finde ich schon mal großartig. Dann hat er einzelne Leute wieder besser gemacht, also die Reaktivierung fast von Modest als Topspieler aus Marc Uth einen ganz anderen Spielertypen gemacht, zwischenzeitlich einen Torwartwechsel gut moderiert. Mhm. Hat, glaube ich, zur Winterpause 3 Innenverteidiger verloren und mit 2 relativ Jungen da das sehr stabil hinbekommen. Also da sind schon sehr, sehr viele Dinge sehr gut gelungen. Und wie er das nach außen verkörpert, unabhängig jetzt von, wir sehen gerade die Mütze, von seiner Kultfunktion, die er aber, glaube ich, auch sehr authentisch lebt, hat er auch die kleinen Dellen sehr gut nach außen, finde ich, moderiert. Also nehmen wir nur noch das Beispiel mit dem Kaffeejubel von Modest. Das hat ihm überhaupt nicht gefallen, macht aber kein Drama draus.
Ja.
Das finde ich perfekt.
Scheint also eine große natürliche Autorität auch zu haben, gerade auch in die Mannschaft hinein und nach außen einfach erfrischen. Ne? Also das ist eigentlich so echter, handgemachter Fußball.
Mhm. Ja, du musst die Leute mitnehmen, du musst da versuchen, Euphorie zu erzeugen. Und was wir mit den Frankfurtern gesehen haben in der Europa League, ich glaube, der einzig andere Verein, der dazu in der Lage ist, ist der FC Köln. Da ist eine Verbundenheit in der Stadt mit dem Verein. Das ist, glaube ich, nur mit Frankfurt vergleichbar. Und er hat das geschafft. Und das wird die Aufgabe in Schalke. Ich glaube, in Schalke oder auf Schalke brauchst du einen ähnlichen Typen, der da nicht dir versucht, irgendwelche verschiedenen Taktiken zu verkaufen. Du brauchst dann, der die Leute und die Fans mitnimmt. Und das hat er geschafft. Und wenn man die Bilder sieht und auch nach dem Spiel, natürlich, wir haben darüber gesprochen, wenn der Platz da stürmt wird, das will man nicht sehen und da muss man schauen, wie man das in Zukunft regelt. Aber diese Euphorie, weil sie haben ja auch viel leiden müssen, die Kölner Fans, und er passt einfach wie die Faust aufs Auge und wie er mitgeht, wie er auch immer wieder die richtigen Worte findet und wie er es dann auch schafft, einen Modest da reinzubringen, weil er will ja einen Fußball spielen, der sehr intensiv ist. Also wenn du Modest hast, das ist natürlich keiner, der gerne hinterherläuft. Ja, das heißt, die Mannschaft muss funktionieren und die anderen 10 müssen wissen, wir müssen für einen Antony den einen oder anderen Meter mitmachen. Und da brauchst du eine funktionierende Mannschaft, eine funktionierende Truppe. Und wie er das geschafft hat in kurzer Zeit, ist alle Ehren wert.
Ich möchte aber ganz kurz widersprechen. Also natürlich hat es aber auch mit Taktik oder mit Spielidee zu tun, was er da gemacht hat. Wäre mir zu einfach, ihn auf die Emotionalität zu reduzieren. Finde ich schon, dass Köln seit langer, langer Zeit einen Spielstil offenbart, der Spaß macht und der, wie gesagt, er hat auch dann mal Niederlagen sehr gut eingeordnet, gesagt, wir sind im Entwicklungsprozess und wir ziehen unseren Stil weiter durch und das finde ich schon.
Viel Dynamik, auch schnelles Umschalten, ne?
Deutlich, deutlich weiter nach vorne geschoben, findet viel in der gegnerischen Hälfte statt, mutig nach vorne verteidigt auch, oft das Gegenpressing, das Berühmte, um den Ball wieder zurückzuholen, das kannte ich vorher so in Köln nicht und das finde ich schon sehr attraktiv.
Gut, wird aber natürlich sozusagen geadelt dann durch seine Art, die einfach sensationell Absolut. Nach Köln passt. Friedhelm Funkel, warum ist das so? Ich meine, Sie haben ja selber diesen Club auch erlebt. Also warum hat man den Eindruck, Baumgart und der SFC Köln haben sich gesucht und gefunden?
Ja, genau so ist es. Die haben sich gesucht und haben sich gefunden. Das ist die Art und Weise, wie der Steffen das alles lebt. Das ist ja jetzt schon zu Genüge erklärt worden von den anderen beiden. Und das passt einfach nach Köln. Und ich bin ja nicht ganz unschuldig daran, dass Steffen nach Köln gekommen Aha. ist. Wir haben damals, Horst Held und ich, sehr häufig darüber diskutiert, wen man nach Köln holen könnte. Und dann haben Horst und ich eben auch über Steffen nachgedacht. Und ich habe Horst dann auch gesagt, so wie Steffen ist, weil ich ihn ja kannte aus meiner Zeit als Trainer in Rostock. Und ich wusste, dass er nach Köln passt, vom Typ her erstmal. Ja, als Mensch und so weiter, offen, authentisch, geht auf die Leute zu und das musst du in Köln. Ja, mir war klar, wenn der dort an der Außenlinie herum arbeitet und mit Händen und Füßen sich zeigt und gestikuliert, das wollen die Kölner sehen. Die wollen einen Trainer sehen, der arbeitet am Spielfeldrand. Nicht einer, der stundenlang nicht, aber anderthalb Stunden auf dem Stuhl sitzt und nur zuguckt. Ja, sondern sie wollen einen lebhaften Trainer. Ja, und letztendlich hat Horst das dann geschafft und auch da muss ich immer wieder sagen, muss man Horst Held ein Kompliment machen, dass er es geschafft hat, Steffen nach Köln zu holen.
Und Sie haben sozusagen, ich kannte die Geschichte noch gar nicht, Sie haben den Impuls geliefert, wenn man so möchte.
Ja, ich habe ihn beschleunigt, sage ich mal so. Ja, ich habe ihn beschleunigt, weil ich, und glaube ich, habe Horst dann auch überzeugt, dass das in der Tat der richtige Trainer für den FC ist. Und die Tabelle, die Spielart, ja, ist absolut richtig, ne, dass so lange nicht mehr gespielt worden ist in Köln. Und wir alle können uns darauf freuen, im nächsten Jahr den FC in welchem Cup auch immer international zu sehen. Dann sehen wir nicht nur hoffentlich Frankfurt im nächsten Jahr auch, wenn sie nämlich die Liga gewinnen, wenn sie den Eurocup gewinnen, dann sind sie im nächsten Jahr dabei, sogar in der Champions League. Ja, dann haben wir nicht nur Frankfurt mit 20, 25.000 Fans irgendwo im Ausland, in irgendeiner Stadt, sondern auch den ersten FC Köln. Und das tut dem deutschen Fußball gut.
Gut, also Friedhelm Funkel, ein Mann mit vielen Talenten.
Trainerscout.
Genau, unter anderem auch Trainerscout. Jetzt sprechen wir aber über die Bayern, auch, aber nicht nur, über Ibiza. Gleich bei SK90, die Fußballdebatte. Wir sind zurück bei SK90, die Fußballdebatte, und sprechen über den deutschen Meister Bayern München. Zuletzt allerdings hatte man den Eindruck, Jürgen Müller, dass trotz des erneuten Titelgewinns die Stimmung nicht wirklich euphorisch ist.
Nein, das war keine besonders angenehme Woche für den FC Bayern. Dabei hätte sie so schön sein können. Sonne, Schirmchen trinken, den Titel feiern. Doch die Idee, nach Ibiza zu fliegen, war keine gute mehr, nach diesem lustlosen Auftritt in Mainz. Sie machten es trotzdem, mit Rückendeckung der Verantwortlichen. Wir haben das als teambildende Maßnahme akzeptiert.
Geht schon mal gar nicht, auch wegen der Außendarstellung des FC Bayern.
Als ich noch Spieler war, gab es so einen Trip nicht, nein.
Und Sie als Kapitän hätten gesagt, denkt da nochmal drüber nach, Müller.
Die Antwort ist, unter meiner Zeit gab es keinen Trip während der Saison.
Es sind unheimlich viele junge Spieler bei den Bayern auch mit dabei. Von daher ein großes Verständnis für die Bayern. Allerdings der Zeitpunkt ist eben der falsche.
Ibiza und viele Diskussionen. Hätte der Trainer die genehmigten freien Tage kassieren sollen? Vielleicht sogar müssen? Traute er sich das womöglich nicht?
Wenn sie sich dazu entscheiden, als sehr große Gruppe geschlossen dahin zu fliegen, dann sollte das machen. Nochmal, sie sind alt genug. Ich bin ja nicht ihr Papa oder ihr Erzieher.
Es war nicht alles schlecht in dieser Woche. Doch selbst gute Nachrichten, wie die Vertragsverlängerung von Thomas Müller, werden in diesen Zeiten eben hinterfragt.
Ich bin glücklich, dass jetzt so weit gekommen ist. Mehr gibt's nicht zu sagen.
Warum hat's so ein bisschen lang gedauert?
Wieso hat's lang gedauert?
Ja, frühzeitig verlängert. Und warum nur bis 24?
ihr habt's auch immer was zu meckern.
Immer nicht. Doch die 10 Verhandlungen fallen auf in diesen Wochen. Bei Neuer zieht es sich weiter. Bei Gnabry ist es noch komplizierter.
Ich würde ihn sehr gern behalten, das ist, glaube ich, klar. Ich schätze ihn als Spieler und als Mensch. Aber es liegt dann nicht immer in der Hand des Trainers, sondern da spielen leider sehr viele Parteien mit rein, die alle ihre berechtigte Meinung haben.
Die aktuell entscheidende Frage ist eine andere. Wie viel werden Sie heute noch mal investieren? Gibt es im Rahmen der Schalenübergabe eine Gala? Oder können Sie den Schalter nach diesem lustlosen Auftritt in Mainz eben doch nicht umlegen? Es war vielleicht nur eine Randnotiz, aber sie passte ins Bild in dieser Woche. Sanés flapsige Reaktion auf Müllers Vertragsverlängerung. Er dachte offenbar vordergründig an die PlayStation.
Wichtig.
Wichtig?
Wichtig, überragend.
Danke dir.
Ich kann jetzt dann noch mehr mit ihm gegen Mario Kart spielen und ich hole dann ganz Geld.
Ob sie den Ibiza-Modus morgen ablegen? Es wird um Fußball gehen, um sportliche Entscheidungen für andere Teams. Ob sie nun wollen oder eher nicht.
Also je mehr man von diesen Bildern sieht, umso mehr steigt das Verständnis dafür, dass die Bayern das gemacht haben. Aber im Ernst, natürlich war der Zeitpunkt strittig, klar. Aber Friedhelm Funkel hat schon eingangs der Sendung gesagt, hätte es oder stört es nicht?
Nein, mich hätte es nicht gestört, weil es keinen Einfluss auf das Ergebnis in Mainz gehabt hat. Das war ja
aber es hat eine Außenwirkung.
Das hat eine Außenwirkung, aber man soll sich nicht immer von Außenwirkungen, von irgendetwas abhalten lassen, was man vielleicht gerne macht. Und sie haben, ich weiß nicht, wie lange im Vorfeld.
Und mit der Begründung könnte man natürlich auch eine Woche fahren und sagen, mich stört die Außenwirkung.
Nee, eine Woche nicht. Also es sollte schon vertretbar sein. Mhm. Und ich finde, 2 Tage, wenn das nächste Spiel erst sonntags ist, wie heute, junge Spieler, die können dann auch mal 2 Tage am freien Tag nach Ibiza fliegen. Mhm. Was, wie der FC Bayern das dann verkauft hat als teambildende Maßnahme, Das ist jetzt nicht unbedingt glücklich gewesen. Das muss man ganz klar sagen. Am Ende einer Saison eine teambildende Maßnahme zu machen, ich glaube nicht, dass das hilft.
Jetzt mal angenommen, Julian Nagelsmann hätte das wirklich nicht so gut gefunden. Also nach dem, was ich gehört habe, ist das tatsächlich so. Schwächt das dann in gewisser Form seine Autorität, wenn das doch stattfindet? Oder hätte er umgekehrt dann sagen sollen, nein, das macht ihr nicht?
Das ist sehr schwierig. Er hat es ja gerade gesagt, er ist ja nicht der Papa der Spieler, um da irgendwas zu verbieten. Er hat ja auch nicht klar gesagt, dass er dagegen ist. Das hat er ja auch nicht gesagt. Ich finde, dass es keine wirklich nichts damit zu tun hat, wie die jetzt heute gegen den VfB Stuttgart spielen. Und ich persönlich habe es ja auch eingangs gesagt, wenn die Mannschaft mich gefragt hätte, wäre ich sogar mitgeflogen.
Ich glaube, man muss da sogar unterscheiden. Also die Konkurrenz macht es den Bayern ja quasi zum Vorwurf, weil man eventuell den Wettbewerb verzerrt. Ich finde das schwierig, weil die Bayern haben ihren Job erstmal gemacht in der Liga und müssen sich nicht um andere kümmern. Aber sie müssen natürlich mit der Häme leben, die dann hinterher passiert.
Das ist so.
Und Friedhelm sagt es richtig, nach außen das als teambildende Maßnahme zu verkaufen, kurz vor Ende einer Saison, wo die Hälfte der Mannschaft gar nicht mit dabei ist, das finde ich irgendwie albern. Das kann man sich sparen, wenn man 2 freie Tage gibt und ein paar Spieler verabreden sich, das zu machen, muss ich damit rechnen, dass das passiert. Ich meine, wir wissen doch auch, dass einzelne Spieler auch mal an einem freien Tag überall hinfliegen durch die Welt, wenn nicht gerade Corona ist. Und das ist dann auch nicht zu verbieten. Von daher, ich würde es auch nicht so hochhängen. Sie müssen mit der Häme leben, ganz einfach.
Also ich fand die Diskussion auch überzogen. Sie haben 2 freie Tage, ob die nach Österreich fahren oder nach Ibiza, spielt keine Rolle. Und wenn die jetzt heute früh oder gestern Abend zurückkommen, dann sage ich, Moment mal, so geht das nicht. Die haben am Dienstag wieder trainiert, das Spiel ist am Sonntag, es sind 5 Tage. Also das hat mit Wettbewerbsverzerrung nichts zu tun. Die haben freie Tage, da sollen sie machen, was sie wollen. Was ich nicht verstehe, weil du den Trainer ansprichst, du musst das halt mit dem Trainer ausmachen. Und wenn wir den Berichten glauben, dann ist die Teammanagerin am Donnerstag zu ihm gekommen und hat gesagt, die Jungs wollen dahin oder fahren dahin. Also er wurde mehr oder weniger von vollendete Tatsachen gestellt. Das sind alles Nationalspieler. Das sind Spieler, die jahrelang dabei sind, die wissen, wie das Geschäft funktioniert. Da muss ich doch als Spieler muss ich doch zum Trainer gehen oder zu zweit und muss sagen, pass auf Trainer, am Montag oder Dienstag, wir wollen nächste Woche nach dem Main-Spiel, wollen wir von Frankfurt darüber gehen, 2 Tage. Ist das okay? Und dann ist das geklärt. Mhm. Ja, die Teammanagerin davor zu schicken. Und ich denke mir, was sagt das über die Mannschaft aus, wenn sie nicht mehr in der Lage sind, zum Trainer zu gehen und sowas selbst mit ihm auszumachen? Und ich glaube nicht, dass der Trainer die Möglichkeit hatte, das zu unterbinden, weil wenn du dann am Donnerstag sagst, ja, also der Vorwurf ist an die Spieler, wenn du am Donnerstag dann sagst, nee, das will ich nicht, weil das geht nicht, das während der Saison, das könnt ihr nach der Saison machen, dann hast du natürlich möglicherweise Probleme, wenn du nächstes Jahr in die Saison gehst, weil du als Trainer natürlich abhängig bist von den Spielern. Friedhelm weiß das besser wie ich. Wenn die Spieler für dich nicht wollen, dann kannst du wieder nach Hause gehen. Ja, also das war, glaube ich, keine Option, aber ich verstehe die Spieler nicht. Und es waren ja nicht alle dabei, aber es waren ja viele erfahrene Spieler, es waren ja nicht nur Junge dabei, dass die nicht in der Lage sind, zum Trainer zu gehen und sagen, pass auf, Trainer, so und so. Und dann hätte er wahrscheinlich überhaupt kein Problem damit gehabt. Das Problem hat er jetzt, dass er, wie gesagt, am Donnerstag von der Teammanagerin informiert wurde und vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.
Ja, das wusste ich nicht. Also das ist die Vorgehensweise ist wirklich komisch. Also das sollte dann im Vorfeld von den Spielern schon kommuniziert werden zum Trainer. Ich meine, das sind ja alles mündige Spieler, das sind ja Nationalspieler, das sind Familienväter und so weiter. Die können doch dann auch zum Trainer hingehen und sagen, pass mal auf, ich glaube, die duzen den Trainer ja auch, sagen, Julian, pass auf, wir haben vor nach dem Spiel gegen Mainz, wir sind in Mainz, der Frankfurter Flughafen ist nicht weit, wir gehen zum Flieger und kommen Dienstagmorgen zurück und wenn du Lust hast, kannst du ja mitfliegen oder so. So in der Art und so weiter. Ja, so hätte ich das für richtig empfunden. Ne? Aber das ist schon nicht gut.
Sprechen wir über die inhaltlichen Dinge. Julian Nagelsmann hat nach dem Spiel in Mainz davon gesprochen, es müssen jetzt Veränderungen her. Wir müssen jetzt hier Dinge verändern, um einfach sozusagen aus diesen ausgefahrenen Gleisen auch rauszukommen. Werden wir jetzt einen fordernderen Julian Nagelsmann erleben?
Das könnte möglich sein. Ich weiß ja nicht, was bisher dort gelaufen ist, was er verändern will und so weiter. Das weiß ich nicht. Aber er hat jetzt ein Jahr mit dieser Top-Mannschaft gearbeitet und hat den deutschen Meistertitel geholt. Das ist toll, das ist gut. Aber in den beiden anderen Wettbewerben wären sie wahrscheinlich sehr gerne noch ein Stück weit weitergekommen. Das haben sie nicht geschafft. Und er wird möglicherweise wissen, warum. Wenn er analysiert mit seinem Trainer.
Also irgendwo im Raum steht immer, die Mannschaft ist in Teilen nicht mehr so erfolgshungrig. Man könnte das auch satt nennen. Das hat er so nicht formuliert.
Ja, aber das ist ja vor einem Jahr noch genau andersrum erzählt worden. Als Hansi da war, ist ja immer von den Mentalitätsmonstern gesprochen worden. Die wollen gewinnen. Mhm. Sie werden niemals satt. Mhm. Und jetzt auf einmal sollen sie satt sein. Ich weiß es nicht. Vielleicht will er irgendwas anderes verändern. Er hat ja auch gesagt, er hat gemerkt, aber ich weiß nicht was, dass das eine oder andere vielleicht nicht so gut war, dass er das ein Stück weit verändern will. Aber wir alle wissen nicht was. Keine Ahnung. Ne? Und da werden wir uns alle überraschen lassen.
Bis zur Winterpause war es eine überragende Saison für die Bayern. Ich kann mich an das Zitat von Uli Hoeneß erinnern, dass er niemals geglaubt hätte, dass ein so junger Trainer so schnell so performt beim FC Bayern, so schnell adaptiert die ganzen Mechanismen, die dieser besondere Club tatsächlich auch beansprucht. Und dann kamen die Themen, ne? Dann kam die Impfdebatte um Kimmich, dann kam die Debatte um Sponsor Katar. Das sind alles Dinge, die natürlich ein bisschen Unruhe reinbringen. Zwischenzeitlich dann auch, das hatten andere Vereine auch, die Corona-Welle, also auch tatsächlich dann festgestellt, das war ja auch keine neue Erkenntnis, dass die Breite des Kaders durchaus auf dem Niveau diskussionswürdig ist, um es mal nett auszudrücken. Und dann hat der Julian Nagelsmann da wirklich einen Batzen voll Aufgaben gehabt und auch darüber ist viel diskutiert worden, dass er der Einzige war, der nach außen das kommuniziert hat alles. Das war glaube ich schon eine Mörderaufgabe für ihn. Und dann natürlich mit dem Ausscheiden in der Champions League, dann war es dann keine Überraschung.
Also ich stell jetzt mal die These auf, dass er einfach keine Lust hat, weiter einfach nur die Stars bei Laune zu halten und den Bestand zu verwalten auf sehr hohem Niveau, sondern dass er selber jetzt seine Handschrift mehr einbringen will. Die kannst du dem etwas abgewinnen?
Jein. Also um was zu verbessern, musst du ja erstmal wissen, was die Ursache war für das Scheitern im Pokal oder in der Champions League.
Gut, aber das klingt ja eindeutig im Prinzip durch, wenn er sagt, wir müssen aufpassen wie beim DAX-Konzern, wir müssen Veränderungen haben und so weiter. Also das geht ja alles in eine Richtung. Hier hat Hasan Salihamidžić auch gesagt, gegen Villarreal stimmte die Einstellung nicht und so weiter. Also das geht ja alles in eine bestimmte Richtung.
Ja, das ist richtig. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht vergessen, dass in der sehr entscheidenden Zeit Goretzka und Davis lange weg waren und die nicht bei 100% waren, als du gegen Villarreal gespielt hast. Nichtsdestotrotz solltest du immer noch genug Qualität haben, um gegen Villarreal weiterzukommen. Und sie haben natürlich jetzt Herausforderungen. Oliver Kahn hat gestern gesagt, sie haben sehr viel am Boden verloren gegenüber den anderen Vereinen, die einfach von privaten Investoren geführt werden, die mal in die Schatulle gehen und einfach diese Ticketeinnahmen und die leeren Stadien ausgleichen mit, was weiß ich, 100, 150 Millionen. Das ist bei den Bayern ist das Geld, das ist weg. Das müssen sie irgendwo anders einsparen. Und sie müssen natürlich jetzt, wenn es auf den Neuzugänge geht, am Transfermarkt, müssen sie kreativ sein. Und da musst du vielleicht auch mal einen Spieler holen, den er dann wieder weiterentwickelt. Aber ich glaube, was er nicht machen darf, zu versuchen, zu viel zu ändern, ja, Spieler auf verschiedenen Positionen zu versuchen oder einzubauen. Also wie gesagt, ich hoffe, dass Sie da schauen, was passiert ist. Wie Claudia gesagt hat, es ist viel passiert, diese Jahreshauptversammlung, es war das ganze Jahr viel Unruhe, Spielerverträge, die nicht verlängert wurden und viele Sachen, glaube ich, die dieses Jahr passiert sind, da hatte er keinen Einfluss darauf. Deswegen bin ich auch gespannt, wie Friedhelm sagt, was er anders machen will.
Dauerthema Lewandowski. Hasan hat hier bei uns gesagt, bleibt definitiv. Hast du den Eindruck, dass die Bayern sich intern einig sind darüber, was sie machen wollen?
Also die Tatsache, dass man wenig hört, lässt mich vermuten, dass man sich möglicherweise nicht ganz einig ist. Er scheint ja 2 Jahre zu wollen. Die Bayern haben gesagt, sie machen nur ein Jahr. Die Frage ist, ob jemand das Geld bezahlt für ihn. Und die Aussage von Julian Nagelsmann würde da auch reinpassen, wenn du dich verändern willst oder verändern musst aufgrund der finanziellen Situation, dann wäre jetzt, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, da vorne was Neues zu machen. Dass du den nicht ersetzen kannst, das steht außer Frage. Es schießt auch ein anderer 20, 25 Tore. ob er dann die wichtigen Tore schießt, das werden wir dann sehen. Aber das Ganze muss funktionieren und diese Diskussion, wenn du jetzt ein Jahr verlängerst, dann hast du ja nächstes Jahr im Herbst hast du wieder dieselbe Diskussion. Das heißt, wir sprechen jetzt, was kannst du anders machen? Deswegen glaube ich, auch gerade bezogen auf die Aussagen von Julian Nagelsmann, jetzt wäre, glaube ich, ein sehr guter Zeitpunkt, dort was Neues zu machen. Es war ein herausragender Spieler für die Bayern, da steht außer Frage, hat alle Mannschaftstitel, alle individuellen Titel gewonnen. Die Frage ist, bezahlt jemand das Geld, das die Bayern wollen?
Ja, dem ist eigentlich nichts hinzuzufügen. Also sie müssen sich das gut überlegen, was sie machen. Sie haben nicht mehr diese Möglichkeiten finanziell Robert Lewandowski zufriedenzustellen. So hat es jedenfalls den Eindruck. Mhm. Und deswegen pokert er ja auch möglicherweise damit, jetzt nochmal wegzukommen. Aber welcher Verein gibt jetzt vielleicht das Geld, 40, 50 Millionen, die der FC Bayern haben will? Man darf ja
Plus
nicht
Gehalt.
Aus...
Bitte? Plus Gehalt.
Plus Gehalt, plus Gehalt. Und man darf ja nicht außer Acht lassen, dass Robert schon ein gewisses Alter hat. Ja, das darf man nicht außer Acht, obwohl er kaum verletzt ist, obwohl er nach wie vor der weltbeste Mittelstürmer ist. Ja, für mich auf jeden Fall. Und das wird weiterhin in den nächsten Tagen, ich meine, nächste Woche ist die Saison zu Ende, dann muss ja irgendwann eine Entscheidung fallen. Ja, nicht nur für Robert, sondern auch für den FC Bayern, dann einen Spieler zu holen, der auf dieser Position spielen kann. Ersatz gibt es nicht. So einen guten Spieler wie Robert kriegen sie nicht. Aber es gibt für die Bayern immer einen Spieler, der 20 oder 25 Tore so in der Art, wie Bayern Fußball spielt, erzielen wird. Das glaube ich schon. Aber keine 35 oder 40.
Gut, also die Bayern heute Nachmittag im Einsatz. Da werden sie dann, und das ist auch bei uns live zu verfolgen, die Schale überreicht bekommen und zwar auch verdientermaßen. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. Die Bayern sind die konstanteste, die beste Mannschaft in der Bundesliga in dieser Saison gewesen. Was läuft wo heute im weiteren Verlauf dieses Tages? Klartext mit Didi Hamann haben wir natürlich bei uns im Angebot, dann haben wir die Formel 1 in Miami und unter anderem natürlich auch dein Fußballsonntag, die Show, Adi Hütter kehrt zurück nach Frankfurt mit Borussia Mönchengladbach und die Bayern gegen den VfB Stuttgart und in der zweiten Fußball-Bundesliga wird Werder Bremen im Einsatz sein und versuchen, einen weiteren Schritt zu gehen in Richtung Aufstieg. Also das dramatische Aufstiegsrennen in der zweiten Liga haben wir auch besprochen. Dann bleibt mir noch, mich ganz herzlich zu bedanken bei dieser munteren Runde. Ganz kurz, Friedhelm, wie sind die weiteren Pläne? Ibiza oder?
Nee, Fuerteventura.
Ah, Fuerteventura, auch nicht schlecht. Doch. Surfen oder Tennis oder beides?
Nee, Tennis.
Tennis,
ja.
Sehr schön.
Ja.
Sehr schön. Gut, dann wünsche ich viel Erfolg dabei, viel Spaß. Dankeschön. Dankeschön an die Runde. Danke Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, für Ihr Interesse. Schönen Sonntag noch. Machen Sie es gut. Tschüss und auf Wiedersehen.